Dieser Justizskandal ist beispiellos. Mitten im Wahlkampf veranstaltet die Staatsanwaltschaft in Osnabrück eine Razzia im Justiz- und Finanzministerium und erzeugt dabei vorsätzlich den Eindruck, die Leitung würde Geldwäsche tolerieren. Damit war vor allem Olaf Scholz gemeint, Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat. Das ist schon ungeheuerlich, sagt Ulrike Herrmann. Und dann schreibt sie in ihrem Kommentar, dass Laschet autokratische Züge habe und so jemand sollte nicht Kanzler werden. Übertreibt sie? Eigentlich ist hier keine Frau, die übertreibt. Ich frage Sie selbst. Hallo, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Also ist es wirklich so schlimm? Also Laschet autokratische Züge und ungeheuerlich und Skandal, das sind ja ganz schön harte Worte.
Ja, aber wenn man sich jetzt mal fragt, was ist der Kern von Diktaturen oder von Autokraten, dann ist es ja, dass man den Rechtsstaat missbraucht, um sich selbst an die Macht zu hieven, nicht? Also ich sage jetzt nicht, dass Laschet da schon so schlimm ist wie Putin, nicht? Der dann alle Kritiker erstmal verhaften lässt, wie Nawalny. Aber das Prinzip ist auch bei Laschet letztlich das Gleiche. Denn wenn man sich jetzt mal anguckt, was passiert ist, dann hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück, geleitet von einem aktiven CDU-Mitglied, zusammen mit dem Amtsgericht in Osnabrück, auch geleitet von einer Unionsanhängerin, sozusagen gemeinsame Sache gemacht, um 10 Tage vor der Wahl eine Razzia im Finanzministerium zu organisieren, die, wenn man das jetzt mal nüchtern betrachtet, erstens völlig überflüssig war, zweitens eigentlich verfassungswidrig, weil gar nicht angemessen vorbereitet und dann vor allen Dingen mit einer missverständlichen Presseerklärung garniert wurde, wo dann so getan wurde, als würde man persönlich, würde man Schuldige im Finanzministerium suchen, sprich und die Leitung eben dann da nochmal gründlichst untersuchen, so dass durch die Formulierung in dieser Pressemitteilung der Eindruck entstanden ist, als würde man eben wegen Scholz das Finanzministerium durchsuchen. Das war aber gar nicht gedeckt durch den sowieso schon sehr fragwürdigen Beschluss des Amtsgerichtes. Und als der Staatssekretär das dann öffentlich gemacht hat, indem er diesen Beschluss des Amtsgerichtes auf Twitter gepostet hat, hat dann die Staatsanwaltschaft in Osnabrück auch ihn noch verklagt. So, das ist alles völlig beispiellos und es ist irgendwie ganz klar, 10 Tage vor der Wahl sollte der Eindruck entstehen, als sei irgendwie Scholz persönlich verantwortlich, dass es Geldwäsche in Deutschland gibt.
Könnte man sagen, das ist ja besonders clever, dann nutzen die das halt aus, ihre Macht, aber ist das schon ein Skandal?
Ja, aus meiner Sicht ist das ein Skandal, weil es ja so ist, dass die Deutschen zu Recht davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaften neutral ermitteln. Nicht? Das ist das oberste Rechtsprinzip. Und sozusagen der Kernpfeiler der Demokratie, dass der Rechtsstaat neutral ist. So, und wenn dann Staatsanwaltschaften ihre eigene Macht missbrauchen, um mitten in der Wahl einen Konkurrenten zu diskreditieren, zu desavouieren, dann ist das ein Missbrauch dieses Ansehens des Rechtsstaats. Und das ist genau das, was Autokraten tun. Und was ja da passiert ist, ist, da wurden Fake News produziert. Und das ist ja eigentlich etwas, was man mit der AfD oder auch mit solchen Leuten wie Trump in Verbindung bringt. So, was ich nicht sage oder denke, ist, dass Laschet als Kanzlerkandidat jetzt von diesen Machenschaften in Osnabrück in dem Sinne gewusst hat, dass er die selber dann irgendwie bestellt hätte, nicht? Ich bin sicher, dass die Unionsfans in Osnabrück das selber so sich gedacht haben, dass das jetzt mal eine gute Idee wäre. Aber es war ganz klar erkennbar, auch von außen, dass das alles nicht mit sauberen Dingen zugegangen ist. Und Laschet hätte also unbedingt darauf verzichten müssen, diesen ganzen Vorgang in seinem Wahlkampf zu benutzen. Aber wir alle wissen, die das zweite Triell geguckt haben, ist genau das Gegenteil passiert. Nicht? Laschet hat dann auf der Basis von Osnabrück Scholz attackiert. Und spätestens da sieht man dann, dass eben Laschet das mit der Rechtsstaatlichkeit auch nicht so genau nimmt, dass er bereit ist, den Rechtsstaat zu instrumentalisieren, wenn es ihm nutzt. Und das ist genau das Gegenteil von dem Kanzlereid, nicht? Den man schwört, wenn man Kanzler wird. Da steht drin, dass man darauf schwört, so wahr Gott einem helfe, dass man die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland verteidigt, nicht? Und genau das hat Laschet überhaupt nicht getan. Und aus meiner Sicht ist er deswegen auch ungeeignet, Kanzler zu werden. So, also dieses ganze Vorgehen ist einfach aberwitzig. Und man muss sagen, sowas hat es in der bundesdeutschen Geschichte auch noch nicht gegeben.
Zu diesem Rechtsstaatsprinzip gehört ja die Gewaltenteilung, die ist da im Grunde durchbrochen worden.
Genau. Man hat die Justiz, die unabhängig sein soll, hat man für parteipolitische Zwecke missbraucht.
Ja, nun, was steht denn eigentlich dahinter? Ermittlungsbedarf gab's ja da schon, denn da ist ja eine Panne passiert. Lässt sich das überhaupt sachlich noch zuordnen oder ist es tatsächlich zwischen den Behörden zu klären gewesen oder ist es eine Sache für die Öffentlichkeit?
Naja, also wenn man sich jetzt nochmal anguckt, worum ging's eigentlich, dann war das ja so, dass die Financial Intelligence Unit, also die beim Zoll angesiedelt ist in Köln, für die das Finanzministerium auch inhaltlich gar keine Zuständigkeit hat, die sind unabhängig. Also diese unabhängige Behörde hat eine Verdachtsmeldung einer Bank aus Niedersachsen nicht an die Strafbehörden weitergeleitet. Und bei dieser Verdachtsmeldung dieser Bank ging es darum, dass 1 Million nach Afrika überwiesen werden sollten und dass die Bank eben das Gefühl hatte, dass damit Drogengeschäfte oder auch Terror finanziert werden sollten, und das hat man dann eben gemeldet, und weil dann aber die Financial Intelligence Unit nicht tätig wurde, konnte die Bank diese Überweisung nicht zurückhalten und das Geld ist nach Afrika geflossen. So weit, so gut. Aber mit diesem ganzen Vorgang, das muss man jetzt mal so deutlich sagen, hatte das Finanzministerium in Berlin überhaupt nichts zu tun. Das ist sozusagen erstmal ein Fehler bei der Financial Intelligence Unit, diese Geldwäscheeinheit in Köln gewesen. So, jetzt hatte dann die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat dann angefangen, gegen diese Kölner zu ermitteln, nach dem Motto, das ist Strafvereitelung im Amt. Damit hatte das Finanzministerium auch nichts zu tun. Dann kam die Osnabrücker irgendwann auf die Frage, vielleicht liegt dieses Scheitern der Kölner Geldwäschebekämpfer ja auch daran, dass sie das falsche Computerprogramm benutzen. Weil es gibt so viele Verdachtsfälle auf Geldwäsche, die angezeigt werden, 150.000 im Jahr, dass die 500 Leute in dieser Geldwäscheeinheit gar nicht hinterherkommen. Weswegen man dann die Idee hatte, dass man vielleicht diese Fälle schon mal per Computer vorher vorsortieren sollte, nach so einem risikobasierten Ansatz. So, und dann hat sich auch anhand von anderen Fällen schon rausgestellt, dass dieses Computerprogramm irgendwie auch schwierig ist. Und dazu gab es dann offenbar auch schon Diskussionen zwischen Justizministerium und Finanzministerium, was dieses Computerprogramm nun betraf. So, und an diese Korrespondenz zwischen Justizministerium und Finanzministerium und natürlich auch wurde auch die Leitung von dieser Financial Intelligence Unit in Köln da involviert. Also über diese Diskussionen, was es in Bezug auf dieses Computerprogramm, wollten sich jetzt ja auch die Osnabrücker informieren. So weit, so gut. Dagegen kann keiner was haben, nicht? Nur das Normale wäre ja gewesen, ich bin auch gleich fertig, dass man dann aus Osnabrück schriftlich sozusagen die Unterlagen anfordert. Also einen Brief schreibt. So, und genau das haben die Osnabrücker nicht gemacht. Die haben nie einen Brief geschrieben. Stattdessen sind sie gleich mit einem Durchsuchungsbeschluss gekommen. Das ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig und nach Einschätzung von Verfassungsrechtlern geradezu verfassungswidrig, weil es nämlich nicht so ist, dass ein Amtsgericht einfach mal beschließen kann, irgendjemanden zu durchsuchen, sondern man darf nicht unnötig eskalieren, nicht? Das ist so, es geht um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und wenn man noch nicht mal einen Brief geschrieben hat, dann kann man nicht mit einer Durchsuchung kommen. Das ist eigentlich verboten. So, das heißt, auch das ist so seltsam an diesem ganzen Vorgang. Und wie man schon daran sieht, ist dieses ganze, es ging immer nur um so ein Computerprogramm. Das heißt, mit Scholz hatte das alles überhaupt nichts zu tun. Aber das genau wurde ja in dieser Pressemitteilung insinuiert, die dann die Staatsanwaltschaft in Osnabrück rausgegeben hat. So, nun kann das ja alles passieren, dass man sagt, ja, das Amtsgericht war übereifrig und die Pressestelle in Osnabrück der Staatsanwaltschaft hat irgendwie auch das alles falsch dargestellt. Also Fehler können ja passieren. Aber was dann eben so richtig verdächtig ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft und auch das Amtsgericht in Osnabrück haben sich bis heute nicht entschuldigt. So, und dann ist irgendwie klar, okay, das war alles Vorsatz. Und wenn man das dann, und das ist dann einfach nur noch irre.
Ja, und dann muss ja auch das Parlament mal darüber diskutieren oder zumindest ein Ausschuss. Ich hatte ja den Eindruck, dass im Triell die Annalena Baerbock dann auch eher auf Scholz draufgehauen hat und über die Geldwäsche geschimpft hat und diesen Justizskandal gar nicht zum Thema gemacht hat. War das Taktik oder hat sie das auch nicht durchschaut?
Doch, Annalena Baerbock hat das genau durchschaut. Und eigentlich wollte sie mit ihrer Intervention eine Steilvorlage für Scholz schaffen. Also die Situation im zweiten Triell war ja, sie wurde, also erst hat Laschet da erzählt, dass Scholz sozusagen der oberste Geldwäscher ist. Dann wurde Annalena Baerbock gefragt, was sie davon hält. Dann hat sie gesagt, sie will sich nicht in staatsanwaltschaftliche Ermittlungen einmischen. Aber man müsste sich ja mal fragen, warum Immobilien in Deutschland nicht mit dem klaren Namen des Besitzers ausgewiesen werden.
Was eine berechtigte Frage ist.
Ja, genau. Und genau da wurde das dann von den Moderatoren abgebrochen. Weil hätte nämlich Scholz sagen können, was absolut stimmt, dass die CDU bisher eine wirksame Bekämpfung der Geldwäsche verhindert, weil die CDU absolut dagegen ist, dass Immobilien nur von bekannten Eigentümern gehalten werden dürfen. Also bisher ist das so, dass das irgendwelche Fonds sind und irgendwelche Schachtelkonstruktionen und man kann nicht rekonstruieren, jedenfalls nicht öffentlich, wem welche Immobilie gehört.
Ja, das können wir übrigens in Erfurt sehr gut. Da ist das Erfurter Modell, zeigt das sehr sinnbildlich, wie gut man Geld waschen kann und über Immobilien auch Geld verstecken kann.
Ja, genau. Und das wollte man eigentlich immer wieder ändern und da ist man immer wieder an der CDU gescheitert, nicht? Also wenn jetzt jeder Bürger gucken könnte, von wem welches Haus gehört, da würde jede Menge Geldwäsche automatisch auffallen, nicht? Weil ja die Leute vor Ort immer am besten eigentlich Bescheid wissen. Und genau das ist aber nicht möglich in Deutschland. So, und das heißt, und gleichzeitig ist es so, das zeigen auch Studien, dass ein großer Teil der Geldwäsche eben über Immobilien läuft. Und das wirksamste Mittel, um das ganz schnell zu beenden und aufzudecken, das genau wird von der CDU verhindert, ne? Und stattdessen macht man so eine Art Schmutzkampagne gegen Scholz, der eigentlich für die ganzen Zustände bei der Geldwäsche gar nichts kann, jedenfalls nicht persönlich, ne? Mhm. Denn dass man jetzt plötzlich damit 150.000 Verdachtsfällen rumhängt, die man nicht bearbeiten kann, liegt daran, dass man als Gesetzgeber, was eigentlich richtig war, die Maßstäbe ständig verschärft hat, ab wann man einen Verdacht melden muss. Ne? Also Juweliere, Notare, Banken, alle müssen jetzt permanent Spielhöllenbesitzer ihre Verdachtsfälle melden. So, und das machen die auch brav. Ne? Und dann früher gab es pro Jahr 9.000 Fälle, die gemeldet wurden. Inzwischen sind das 150.000 und demnächst dürften es 300.000 sein. So, und wer soll denn das bearbeiten? Das kann man gar nicht bearbeiten. Das ist alles also sozusagen völlig falsch aufgezogen in Deutschland, weil man so die Idee hat, wenn Geldwäsche passiert ist, dann will man sie hinterher bekämpfen. Stattdessen müsste man ja eigentlich versuchen, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Ne? Dann hätte man auch nicht so viele Verdachtsfälle, die hinterher keiner bearbeiten kann. Aber dazu müsste man dann eben zum Beispiel ganz klar haben, wem welche Immobilie gehört. Dann hätte man ganz viele Geldwäsche-Verdachtsfälle schon mal erledigt, nicht? Bevor sie überhaupt in Köln bearbeitet werden müssen von Leuten, die völlig überfordert sind, weil täglich Waschkörbe an Verdachtsmeldungen reinkommen.
Ja. Wäre Italien das gute Modell, also Unabhängigkeit der Staatsanwälte und auch eine andere Bargeld-Meldepflicht und so weiter, ist Italien ein gutes Modell?
Also das ist sicher ein Problem, dass Staatsanwälte in Deutschland politisch sozusagen gebunden sind an die Vorgaben von oben. Ne? Aber das wäre jetzt eine sehr grundsätzliche Diskussion, okay. Die will ich jetzt nicht führen. Aber was auf jeden Fall die EU machen will, was auch gerade in der Diskussion ist, und das natürlich schon mal interessant ist, dass man nur Beträge bis 2.000 Euro bar bezahlen darf. Sonst gar nichts. Das heißt, das würde natürlich auch schon mal ein Einfallstor wegnehmen, denn bisher ist es ja in Deutschland so, so irre das wieder ist, man kann Immobilien bar kaufen.
Oh nee.
Ja, natürlich. So, und hinterher ist das dann eine Verdachtsmeldung an die Financial Intelligence Unit. Wenn man jetzt sagen würde, nee, wisst ihr was, das geht hier nicht. Jede Immobilie wird nur per Überweisung, also mit entsprechenden Spuren bei den Banken abgewickelt, dann hätte man ja auch schon mal ein Schlupfloch geschlossen. Nicht?
Die Nummer mit den Geldkoffern, ich dachte, das gibt's nur noch in Filmen oder in CDU-Dokumentationen.
Nein, das gibt's immer noch. Man kann immer noch mit Geldkoffern durchs Gelände laufen und Immobilien kaufen. So, und wenn jetzt aber diese Intervention der EU mit dieser Grenze von 2.000 Euro würde natürlich schon eine Menge bringen, nicht?
In dem Triell oder auch in der anderen Berichterstattung ist ja immer genau das Gegenteil an Eindruck entstanden, dass da bei Scholz irgendwas hängen bleibt und dass derjenige ist, der sich da nicht richtig drum kümmert. Ist das eine mediale Verzerrung? Hat die CDU die bessere PR-Agentur? Ist Scholz zu lasch oder was ist denn das?
Nee, Scholz hat ja immer versucht, das dann da klarzustellen. Also zum Beispiel, dass als er die Financial Intelligence Unit von Schäuble übernommen hatte, da waren da 160 Leute. Davon waren einige offenbar auch nur Kölner Studenten, weil man gar kein qualifiziertes Personal gefunden hat. So, und ich meine, das war konnte überhaupt nichts werden. Und jetzt hat er ja das Personal immerhin schon mal auf 500 Leute aufgestockt und demnächst sollen es 700 sein. Und die haben jetzt auch eine bessere IT. Also in den 3 Jahren, in denen sich Scholz darum ernsthaft kümmern konnte, weil man zunächst auch mal eine neue Leitung suchen musste, ist da schon viel vorangekommen. Nur man muss ja einfach sehen, wenn da 150.000 Verdachtsfälle reinrauschen, dann kann eine Behörde das gar nicht abarbeiten. Das ist unmöglich, zumal gerade die Banken dann einfach irgendeinen Verdachtsfall melden, ohne das genau zu begründen im Formular. Dann sitzt also die Financial Intelligence Unit da mit einem praktisch nicht zu gebrauchenden Formular der Banken und muss erstmal bei den Banken dann wieder nachfragen, was das eigentlich, was sie eigentlich damit genau meinen und was jetzt eigentlich genau der Vorfall ist und so weiter und so fort. Da geht auch schon wahnsinnig viel Zeit verloren, weil die Meldungen selbst eigentlich nicht zu gebrauchen sind. Und da muss man wirklich grundsätzlich nochmal drüber nachdenken, wie man das organisiert. Aber das ist jetzt nicht etwas, was man nur Scholz als Einzelperson anlasten kann, nicht? Also wir haben es hier mit einem Strukturproblem zu tun und darüber muss man auch reden, aber nicht so tun 10 Tage vor der Wahl, als wäre Scholz allein verantwortlich und außerdem noch irgendwie kriminell, ne?
Also sind die Bandagen, die jetzt im Wahlkampf da, wie sagt man, haut man mit Bandagen um sich, man kämpft mit harten Bandagen. Ich hatte den Eindruck, dass der Wahlkampf ja ziemlich soft läuft, aber das ist jetzt schon doch eine ganz harte Bandage und ein harter Schlag, oder?
Ja, also wie gesagt, es handelt sich um einen Justizskandal, weil die Neutralität der Staatsanwaltschaft parteipolitisch verletzt wurde. Und das hat man in dieser Form eben, wie gesagt, in der deutschen Geschichte auch noch nicht erlebt. Das ist völlig neu. Und das sind die Methoden von Autokraten, das muss man auch mal so deutlich sagen. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und ich glaube, viele Leute denken, ja, das ist auch nur irgendwie so eine Masche, aber das ist wirklich mehr. Weil die Deutschen müssen sich darauf verlassen können, dass ihr Rechtsstaat neutral ist. Und dass es nicht politisch motivierte Verfolgung gibt. Ich meine, das ist ja letztlich das, was passiert, nicht? Eine Staatsanwaltschaft fängt an, irgendwelche Anzeigen in der Welt rumzustreuen, nur weil sie politische Motive hat. Das geht gar nicht, nicht? Und aus meiner Sicht muss das auch disziplinarische Konsequenzen für die Staatsanwälte in Osnabrück haben. Also das geht nicht, dass Staatsanwälte plötzlich die Idee haben, sie könnten ihre Macht missbrauchen.
Dann warten wir erstmal die Wahl ab. Naja.
Ja, genau.
Ist das jetzt eine Richtungswahl tatsächlich oder ist eigentlich egal, wer regiert, weil das Primat der Wirtschaft ja im Grunde die Politik macht? Macht es einen großen Unterschied, wer regiert?
Also aus meiner Sicht ja nicht, weil also ganz alle wichtigen Entscheidungen, ob das jetzt Steuerpolitik ist, aber auch zum großen Teil Klimapolitik, wird ja von Bundestag und Bundesrat gemeinsam beschlossen, also muss immer durch alle Instanzen und in dem Bundesrat sind meistens andere Mehrheiten als im Bundestag, sodass dann am Ende doch wieder alle Parteien mitmachen. Aber es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel Mindestlohn, ob der 12 Euro beträgt oder nicht, das kann letztlich die Bundesregierung entscheiden. Oder was man auch alleine entscheiden kann als Bundesregierung ist, ob man den Soli abschafft. So, der Soli ist, wenn man das abschafft, würde 10 Milliarden kosten, ist wirklich viel Geld und davon würden nur die Reichen profitieren, weil der Soli für alle anderen schon abgeschafft ist. So, also das könnte man entscheiden. Oder sowas wie Tempolimit auf Autobahnen, das kann der Bund auch alleine entscheiden. Also es gäbe schon so einige Felder, wo es schon entscheidend ist, wer da jetzt regiert. Aber in ganz vielen Feldern muss das alles immer gemeinsam von allen beschlossen werden. Ja. Und insofern, das ist schon so, dass Deutschland eine Konsensdemokratie ist, wie das heißt. Also immer überall wirken alle mit, ne?
Ja, ich hätte jetzt von Ihnen eigentlich so einen Aufruf erwartet, zur Wahl zu gehen, aber das muss man ja nicht unbedingt machen, oder?
Na, also das wollte ich jetzt nicht sagen. Also ich finde es schon wichtig, dass alle zur Wahl gehen, da auch deutlich machen, was sie persönlich wollen, weil das natürlich in der Wahrnehmung der Gesamtbevölkerung Unterschied macht. Also sagen wir mal Thema Klimawandel. Wenn die Grünen wenig Stimmen kriegen, dann ist der Eindruck aller, okay, Klimakrise ist dann doch nicht so wichtig fürs deutsche Volk, nicht? Und dann Prioritäten sind woanders. Wenn die Grünen viel Stimmen kriegen, ist klar, okay, Klimakrise hat Priorität, ist wichtig, wollen die Wähler, dass sich was ändert. Wenn jetzt zum Beispiel alle Wähler anfangen würden, die CDU und die FDP zu wählen, ist das klare Signal, okay, die deutschen Wähler wollen, dass vor allen Dingen die Reichen entlastet werden. Insofern, weil das steht ja im Wahlprogramm von FDP und CDU deutlich drin. Es geht eigentlich nur um die Reichen. Nur die sollen profitieren. Wenn das das Volk will, dann müssen sie die CDU wählen, nicht? Also insofern wird schon klar durch die Wahl, was die Mehrheitsmeinung ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass alle zur Wahl gehen.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Bis dahin kann ich noch ein bisschen blättern in dem aktuellen Buch von Ulrike Herrmann, Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Frau Herrmann, danke fürs Gespräch. Ich freue mich immer, Sie wieder mal im Fernsehen zu sehen, obwohl Sie selbst nicht Fernsehen schauen. Und dann flattern Sie durch die sozialen Netzwerke. Es ist mir eine Freude gewesen. Und danke und schönen Tag.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.